Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Alle, die sich gegen Corona haben impfen lassen, sterben in den nächsten 2 Jahren. Ein Zitat von Nobelpreisträger Luc Montagnier, einem der Entdecker des HI-Virus. Das Zitat macht gerade die Runde. Vielleicht habt ihr es ja auch in einer eurer WhatsApp-Gruppen schon gelesen. Es ist doppelt falsch und Quatsch, denn erstens gibt es dafür überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg, dass Leute nach einer Corona-Impfung sterben, und zweitens hat es wohl Luc Montagnier so auch nicht gesagt. Was er allerdings gesagt hat, der gute Nobelpreisträger, sehr merkwürdige Dinge über AIDS, über Corona und Homöopathie. Und damit ist er auch nicht alleine. Wenn renommierte PreisträgerInnen sehr abseitige Ansichten vertreten, dann spricht man auch scherzhaft von Nobelitis. Die Krankheit, sich und seine Theorie selbst zu überschätzen. Er kann bei dieser Krankheit helfen, Alexander Waschgau. Er ist Psychologe und einer der Macher des Podcasts Hoaxilla, in dem es um Fakes, Verschwörungsmythen und eben Nobelitis geht. Grüß dich.
Hallo, sei mir gegrüßt, Tino.
Wann ist dir das denn zum ersten Mal aufgefallen, dass renommierte WissenschaftlerInnen übers Ziel hinausschießen?
Das ist mir in dem Kontext in der Nobelitis vor einigen Jahren schon das erste Mal begegnet. Ein Freund von uns, Physiker auch, der auch in der Wissenschaftskommunikation ist, hat dieses Stichwort mal gebracht, mir hat das gar nichts gesagt. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe dann festgestellt, da gibt es eine ganze Reihe von NobelpreisträgerInnen, die dann irgendwann in ihrem Leben dann doch etwas merkwürdige Wege eingeschlagen haben. So möchte ich es mal formulieren vielleicht.
Lass uns mal in die Beispiele gehen. Da gibt es zum Beispiel James Watson, Nobelpreisträger und einer derjenigen, die den Aufbau des DNA-Moleküls entdeckt haben. Tolle Leistung auf jeden Fall, aber er hat auch vieles gesagt, was rassistisch und sexistisch ist. Zum Beispiel zur Intelligenz von schwarzen Menschen, und er hat dabei offenbar Verbindungen gezogen zur Genetik und zur Vererbung. Heißt das denn, selbst der Entdecker des Erbmoleküls hat nicht unbedingt recht, wenn es um Vererbung geht?
Ja, das ist die kurze Antwort, wenn du eine geschlossene Frage stellst. Aber um es etwas ausführlicher zu sagen, wir wissen heute, und das, da bin ich als Psychologe durchaus in der Lage, auch wirklich kompetent was dazu zu sagen, dass der Intelligenzquotient oder der IQ im Grunde genommen nicht nur durch die Gene bestimmt wird, sondern natürlich auch immer durch die Umwelt mitbestimmt ist. Also ein klassisches Beispiel ist, dass wohlhabende Familien auch es etwas leichter in der Schule haben, weil sie die Kinder unter Umständen anders fördern können. Das gilt heute als gesetzter Punkt. Wir wissen bis heute immer noch nicht, wie groß das Verhältnis zwischen der genetischen Einfluss auf die Intelligenz und der Umwelt, des Umwelteinflusses auf die Intelligenz ist, dass diese Anlage-Umwelt-Debatte, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, aber nur über die Gene den Intelligenzquotienten zu erklären, ist zu wenig. Und was sich dahinter ja verbirgt, ist ja nicht nur, dass er gesagt hat, Schwarze sind weniger intelligent. Es gibt dann ja auch weitere Ideen von ihm irgendwann, dass er so die Idee geäußert hat, naja, wenn man ein Gay, was im Englischen ja sowohl für schwul als auch lesbisch steht, Gen identifizieren könnte, dann müsste man den Eltern freistellen, die Kinder abzutreiben. Und da sind wir dann in einem Bereich drin. Das zeigt mehr über das Weltbild dieses Menschen aus, was dann bedauerlich ist. Aber er hat die Doppelhelix mitentdeckt. Das bleibt bestehen.
Gehen wir nochmal zu einem anderen Weltbild und einem anderen Wissenschaftler. Linus Pauling, US-Chemiker, hat sogar 2 Nobelpreise bekommen, Chemie und Frieden, wenn ich es richtig weiß. Und er war der Meinung, dass man mit genügend Vitamin C alle möglichen Krankheiten dieser Welt heilen kann. Was ist da los?
Wirklich eine völlig verrückte Geschichte. Also Linus Pauling, wenn man da in die Biografie reinschaut, seine ersten Entdeckungen, die er gemacht hat im Bereich der Chemie, haben die gesamte Wissenschaftscommunity überfordert, seine Ideen, die sich dann später als richtig herausgestellt haben und dann in weiterer Forschung verifiziert wurden. Und das ist ihm ein paar Mal gelungen, völlig wahnsinnige neue Ideen zu entwickeln, neue Hypothesen aufzustellen, die sich dann beweisen ließen. Und irgendwann hat er dann die fixe Idee bekommen, dass Vitamin C in sehr, sehr hohen Dosierungen im Grunde genommen für alles gut ist, am Ende bis hin zu Krebs und Lebensverlängerung. Und seine Lebensgeschichte hat ja bewiesen, dass, wenn er eine fixe Idee hatte, das meist eingetreten ist. Beim Vitamin C gibt es inzwischen so viele Studien mit so viel Tausenden von PatientInnen, mit denen man das sich angeschaut hat, dass man ganz klar sagen muss, an Vitamin C ist nichts dran. Das schützt noch nicht mal vor der klassischen Erkältung, obwohl das bis heute Menschen glauben. Und daran ist Linus Pauling sicherlich auch mit Schuld.
Komm, ein nur beliebtes Fall. Haben wir noch Carrie Mullis, sehr interessant, Biochemiker aus den USA. Einer der Erfinder der PCR-Methode, die ja auch jetzt in der Pandemie bei den Corona-Tests zum Einsatz kommt. Außerdem ist er großer Fan von bewusstseinserweiternden Drogen wie LSD und ein Anhänger von unwissenschaftlichen Ansichten zu AIDS und dem HIV-Virus. Erzähl uns mal.
Ja, das ist schon auch so ein bisschen unappetitlich, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja hier bis heute eine letale Erkrankung, die wir zwar gut behandeln können mit AIDS. Und hier gibt es tatsächlich jemanden, der sagt, das HIV-Virus steht im gar keinen Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Nur weil man Antikörper gegen das HIV-Virus findet, hat das gar nichts mit der Erkrankung zu tun. Und da wird er nicht müde, das zu leugnen. Er hat tatsächlich mit einer AIDS-Leugnerin oder HIV-Virus-Leugnerin oder den Zusammenhang leugnenden Person ein Buch geschrieben, genau über dieses Thema. Und das ist gerade auch in dem Kontext, wo jemand mit solchen für PCR-Tests den Nobelpreis gewonnen hat, eigentlich nicht mehr zu erklären. Unverständlich an der Stelle, muss man einfach sagen.
Alexander, Leute, die mit innovativen und guten Ideen die Wissenschaft vorangebracht haben, geraten dann ja nach diesem Modell später auf Abwege und vertreten wirklich kontroverses Zeug. Was ist deine Erklärung? Wie kommt es zu sowas?
Ja, natürlich muss man sich ehrlicherweise gesagt jeden einzelnen Fall nochmal anschauen, müsste dann die Biografie einsteigen, das muss ich mal voranschicken, Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass um einen Nobelpreis zu bekommen, also eine Auszeichnung für eine wissenschaftliche Hypothese, eine Theorie, die sich bewahrheitet, die so innovativ ist, dass sie im Grunde genommen den Forschungszweig drastisch erweitert hat. Das sind Menschen, die schon ungewöhnlich sind, die out of the box denken. Vor der Pandemie hätte ich lieber noch den Begriff Querdenker benutzt. Also Menschen, die einfach mal gesagt haben, ich denke jetzt mal in eine andere Richtung und vielleicht bewahrheitet sich das. Bestes Beispiel Linus Pauling, wir haben es vorhin schon einmal kurz besprochen. Und die Meriten von so einem Nobelpreis sind inzwischen ja auch so groß geworden, dass diese Menschen im Grunde genommen fast sowas wie Stars werden. Universitäten, gerade in den Vereinigten Staaten, reißen sich um Nobelpreisträger, hufieren sie. Die werden wie Popstars behandelt, auf den Händen getragen, weil natürlich das Studenten hineinspült in die Privatuniversitäten, die auch Geld natürlich wieder hineinspülen in die Universitäten. Und Widerworte sind die dann irgendwann fast nicht mehr gewöhnt und dann beginnen sie irgendwann über Dinge häufig auch nachzudenken, die nicht mehr ihr zentrales Forschungsgebiet sind. Und die Wissenschaft schreitet jeden Tag voran, es wird jeden Tag mehr Wissen geschaffen und man kann eben nicht alles überblicken. Und man sollte immer bei dem Bereich bleiben, in dem man sich auskennt und das verlassen sie dann irgendwann und beginnen eigene Ideen zu entwickeln.
Ich meine, du bist Psychologe, du weißt, was da oben abgeht in der Rübe. Spielt es dann auch eine Rolle, dass diese NobelpreisträgerInnen ihr ganzes Leben lang eben so viel Zuspruch und so viel Ruhm bekommen haben?
Ja, das ist die eine Richtung, völlig richtig. Und es passiert noch etwas anderes. Die Öffentlichkeit beginnt auch so eine Person wahrzunehmen und auch gerade so die nicht-akademische Öffentlichkeit. Der Nobelpreis wird bis heute von vielen Menschen wie so ein Zertifikat eines Universalgelehrten verstanden. Und wenn der etwas sagt, dann muss das stimmen, weil der so unfassbar klug ist, der hat ja sogar den Nobelpreis bekommen. Für was der den genau bekommen hat, für welchen kleinen Teil, für welche hohe Spezialisierung inzwischen seines wissenschaftlichen Fachs er den bekommen hat, wissen die meisten ja gar nicht mehr. Und das beides zusammengenommen macht es dann schwierig und plötzlich werden diese Aussagen als neue Wahrheit anerkannt, obwohl sie an keiner Weise wissenschaftlich fundiert sind.
Aber ich meine, dieser Stempel Nobelpreis, der funktioniert auch auf anderer Ebene. Man hört ja auch Professoren so zu, jetzt gerade auch in der Pandemie, dann werden vermeintliche Experten, die eben eine Professur haben oder einen Titel ja auch zitiert, auch wenn sie manchmal ganz krude Ansichten haben.
Ja, das ist natürlich für das Narrativ, wenn man eine Gegenstimme in den Medien mal haben möchte, immer sehr zuträglich. Und wenn es dann noch ein Professor ist, dann auch. Wir haben inzwischen natürlich auch eine ganze Reihe von Medienhäusern, Medienformate, die darauf auslegen, Störfeuer zu geben, die zum Teil auch demokratische Grundprozesse ein Stück weit angreifen wollen. Die suchen genau nach solchen Persönlichkeiten. Aber auch hier gilt, all das, was wir hier in der Corona-Pandemie erlebt haben, und jetzt gerade stehen wir also in der Zielgerade, was die Impfungen angeht, wie lang die Zielgerade ist, einmal dahingestellt, hätte ja nicht funktioniert, wenn ein Wissenschaftler was erfunden hätte, sondern hier hat es eine weltweite Community von Wissenschaftlern gegeben, die dafür gesorgt haben, dass wir so schnell wirksame, sichere Impfstoffe haben. Und wenn dann einer ausschert und sagt, ich weiß es besser, das ist ungewöhnlich. Das funktioniert eigentlich nicht. Wenn sich alle anderen einig sind, dann sollte man sofort vorsichtig sein und sagen, da kann was nicht stimmen, wenn die weltweite Community der Wissenschaftler sich einig ist und dann noch das jemand ist, der im Zweifelsfall, auch das kann man ja mal schnell gucken, vielleicht noch nie eine wissenschaftliche Arbeit zu dem Thema geschrieben hat.
Aber dann lass mal diese Grundfrage abschließend noch klären. Woher soll ich wissen, welche Aussage denn vernünftig ist und welche nicht, wenn man nicht mal den Nobelpreisträgern vertrauen kann?
Man sollte grundsätzlich als aufgeklärter Mensch, ganz altes Bild, immer verifizieren, wer sagt mir das. Bei Wissenschaftlern, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die jetzt ausscheren, ist es relativ einfach. Wenn sich eine weltweite wissenschaftliche Community einig ist und einer spricht dagegen, dann ist das schon ungewöhnlich. Man kann dann tatsächlich in öffentlichen Datenbanken, das ist relativ einfach, den Namen dieses Professoren, um bei deinem Beispiel zu bleiben, eintippen und kann sagen, bleiben wir bei Coronaviren, und dann wird man unter Umständen bei dem einen oder anderen feststellen, dass der noch nie etwas zu Coronaviren gemacht hat. Herr Drosten, mal als Gegenbeispiel, hat sein ganzes Leben im Grunde genommen diesen Viren gewidmet und spricht mit allen anderen Wissenschaftlern in der Welt in einer Stimme. Das sind Dinge, die man schnell mal selber überprüfen kann, aber das ist lästig und das ist anstrengend. Quellenprüfung ist leider etwas, was Arbeit macht.
Sagt Alexander Waschkau, Psychologe und einer der Macher des Podcasts Hoaxilla. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.